D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Eine gut gemachte Zeichnung, die kann ja eine ganze Geschichte erzählen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Cartoon von Gary Larson. Der trägt die Überschrift Beinahe Zusammenstoß in der Prärie. Da reisen Leute auf einem Pferdewagen durch die Steppe und sie haben dabei ganz schön Tempo drauf und gucken gar nicht, ob eventuell ein anderer Wagen kommen könnte, weil sie ja denken, in der Prärie, da ist man ja allein. Da ist aber noch ein anderer Wagen und den Leuten auf diesem Wagen, denen geht das offenbar auch so, denn die Zeichnung zeigt, dass die beiden Fahrer fast ineinander gerast wären. Vor Schreck schlagen sie sich dann die Hände vor den Mund und schön ist das, weil man eben nur diese Szene sieht und erahnen kann, wie sicher die sich gefühlt haben und eben so schnellen Tempos durch die Prärie gefahren sind und diesen Schreckmoment gar nicht ahnen konnten. Eine gute Zeichnung, die kann man also gar nicht so einfach hinklatschen. Man muss genau wissen, welche Geschichte man erzählen möchte. Und wie das funktioniert, das kann man auch in einem Studium lernen. Und zwar im Studiengang Illustration. Den stellen wir heute eine Stunde lang in mein Studium vor. Und wir beginnen mit den Fakten zum Fach. Worum geht's?
Das Wort Illustration kommt aus dem Lateinischen und bedeutet erleuchten und erklären. Zusammen mit Texten vermitteln Illustrationen ganz gezielt Informationen. Ein Illustrator nutzt die verschiedensten Mittel der darstellenden Kunst. Er zeichnet, malt, aquarelliert und arbeitet fast ausschließlich freiberuflich für Zeitungen, Zeitschriften, Verlage und digitale und interaktive Medien.
Wo kann ich das studieren?
Den Studiengang Illustration bietet als einzig staatliche Hochschule die HAW, die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg an. Illustration kann man aber auch als Schwerpunkt des Studiengangs visuelle Kommunikation, beispielsweise an der Universität der Künste in Berlin, aber auch an der Bauhaus-Universität Weimar studieren. Auch im Fach Kommunikationsdesign steckt häufig Illustration, allerdings nur als ein Modul von vielen.
Wie bewerbe ich mich?
Direkt bei den Hochschulen. Vorausgesetzt wird das Abitur oder das Fachabitur. Bei besonderer künstlerischer Begabung wird im Ausnahmefall darauf auch verzichtet. Bewerber müssen eine Mappe mit eigenen künstlerischen Arbeiten einreichen und eine Eignungsprüfung bestehen.
Die wichtigsten Fakten zum Studiengang Illustration. Eine, die sich für den Studiengang entschieden hat, ist Julie Völk. Sie ist 27 Jahre alt. Sie studiert das Fach an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Jetzt ist sie im 10. Semester und gibt bald ihre Bachelorarbeit ab. Und sie hat uns erzählt, was sie am Fach so faszinierend findet.
Gemerkt, dass es meine Leidenschaft ist, habe ich, glaube ich, erst, als ich dann mein Abi gemacht habe und als es dann darum ging, sich zu überlegen, was man danach macht. Und so hätte ich mir nur vorstellen können, Biologie zu studieren. Und dann habe ich mir halt überlegt, was mache ich eigentlich gerne? Und das ist eben Zeichnen gewesen. Und da habe ich schon als kleines Kind eigentlich angefangen, immer irgendwas zu zeichnen. Hauptsächlich am Anfang Prinzessin oder Kinder habe ich mir immer gezeichnet und den Namen gegeben und mir Geschichten dazu ausgedacht. Irgendwann habe ich angefangen, irgendwie Häuser zu zeichnen und Grundrisse und mir dann ganz genau auszudenken, wer da drin lebt und was man da alles machen könnte und wie das alles genau aussieht und so. Meistens zeichne ich einfach irgendeine Kleinigkeit, einfach so aus mir heraus und dann fällt mir was dazu ein und dann spinne ich so eine Geschichte weiter. Und dann fällt mir vielleicht wieder ein Bild ein und dann denke ich, okay, das könnte man so verknüpfen und daraus könnte sich so eine Geschichte entwickeln. Ob man nun die eigene Geschichte erzählt oder was anderes, man erzählt ja immer mit den Bildern was. Und ich denke, irgendwie kommt man ja zum Zeichnen, auch weil man was ausdrücken will und dann will man ja auch was erzählen damit. Also eigentlich ist es schon so, denke ich mal, möchte jeder Illustrator auch seine eigenen Geschichten illustrieren. Es sind sehr feine, klare Zeichnungen und ich wechsle immer mit den Medien. Also manchmal mache ich einfach nur Bleistiftzeichnungen und koloriere das dann ganz leicht mit Pastellkreide oder so. Und der andere Stil, der dann mehr so intuitiv ist, das ist einfach nur ein schwarzer Feinliner und dann auch ganz wenig Farbe rein, wenn dann mal irgendwie rote Wangen oder sowas. Und die Bilder wirken so ein bisschen, ja, leicht surreal vielleicht, obwohl sie sehr realistisch gezeichnet sind. Ja, so. man bringt sich so mit ein in die Bilder. Also man steckt da ja auch Gefühle rein und hofft dann, dass andere das auch wahrnehmen. Und ja, als Kind habe ich Kinderbücher auch sehr geliebt und würde mich einfach freuen, wenn ich das irgendwie weitergeben kann.
Ja, und das kann sie sogar, denn sie hat schon ein Kinderbuch illustriert. Es geht um ein Mädchen, das mit einem Löwen befreundet ist. Der Titel: Ein Mädchen, ein Löwe und ein Großwildjäger. Und das Buch erscheint nächstes Jahr im Gerstenberg Verlag. Um sich einen Namen als Illustrator zu machen, muss man also mit einem eigenen Stil herausstechen. Und wie das geht, das lernen die Studenten in Hamburg im Seminar Buchillustration. Studenten aller Fachsemester kommen hier zusammen, zeigen ihre Entwürfe und geben sich gegenseitig Feedback. Und einige der Arbeiten werden auch im uni-eigenen Magazin Lux veröffentlicht. Viola Zech, die war dabei, als die Studenten ihre Zeichnungen präsentiert haben.
Ich habe Reißzwecken, die nicht so gefährlich sind, ja, wenn du das an der Seite festmachen kannst. Okay. Hier ist nicht so wohl.
Die Studentin Sanna Wandke pinnt ihre Arbeiten mit Spezialreißzwecken an die Wand des Seminarraums. Keins der Blätter aus weißem Büttenpapier wird dabei von einer Nadel durchbohrt. Sanna sticht ganz vorsichtig kurz daneben ein. Sie hat mehrere neue Bilder mitgebracht, alle in Schwarz-Weiß. Es sind Bleistift- und Tuschezeichnungen. Sie zeigen einen Mönch mit mandelförmigen Augen.
Der Mönch geht halt durch seinen Garten und alles fängt um ihn herum zu leuchten an. Also er leuchtet sowieso oder er fängt immer mehr an zu leuchten bei seiner Arbeit. Und während ich das gemacht habe, habe ich dann festgestellt, irgendwie, dass die Bilder von allein immer weiter in die Welt hinausgingen. Also so wie jetzt würde er durch die Welt gehen und dort alle Sachen zum Leuchten bringen.
Welche sind neu? Kannst du das mal kurz sagen?
Das ist neu.
Das habe ich schon gesehen letztes Mal.
Nee, das habe ich als Bleistift.
Ach so, als Bleistift habe ich es gesehen.
Also die Studenten des Seminars Buchillustration haben sich um die Arbeiten von Sanna gruppiert und überlegen zusammen, welche Variante besser zur Geschichte passt. Das ist der Kern des Seminars, die eigenen Arbeiten präsentieren und Rückmeldungen von den anderen bekommen. Sanna hat alle Motive in doppelter Ausführung dabei. Einmal hat sie mit Tusche, einmal mit Bleistift gearbeitet. Bisher kann sie sich nicht für eine Variante entscheiden. Auch Dozent Einar Tukowski, selbst Illustrator, ist sich nicht schlüssig, was besser passt. Er stellt die Frage in die Runde.
Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Also ich frage an euch. Einerseits, was spricht euch mehr an? Die Bleistiftvariante oder die Tuschevariante?
Bleistift.
Yes. Wer ist für Bleistift?
Auch auf den anderen Tischen und Wänden werden Werke der Studenten präsentiert. Neben Sannas Zen-Mönch gibt es ein Stinktier zu sehen, das so sehr stinkt, dass es sich vor sich selbst ekelt. Ein Haus, das vergisst, dass es nicht laufen kann und plötzlich einfach losläuft. Ein Winterkönig, der den Schlüssel zum Schneezimmer sucht und ihn schließlich bei der diebischen Elster findet. Beim Rundgang durch den Seminarraum wird deutlich, wer illustriert, muss eigene, freie Ideen entwickeln und eine spannende Geschichte erzählen können, sagt auch Dozent Einar Tukowski.
Das macht einigen doch mehr Schwierigkeiten, als man denkt, weil es ein extrem großer Unterschied ist, ob man eben einfach nur abzeichnet draußen, das ganz toll kann, oder Malerei macht oder Druckgrafik, was auch immer. Aber sobald man dann anfangen soll, was zu erzählen und was zu vermitteln und vielleicht auch eine Spannung zu erzeugen oder eine bestimmte Stimmung rüberzubringen, dann wird es plötzlich schwieriger. Und das versuchen wir eben hier zu vermitteln und zu klären.
Sanna Wandke hat in der vergangenen Woche mehr als 8 Zeichnungen gemacht. Für jede braucht sie 2 bis 4 Stunden. Der erleuchtete Zen-Mönch nimmt also gerade viel von ihrer Aufmerksamkeit in Anspruch, sagt sie lachend.
Es macht so viel Spaß und das fühlt sich so gut an, also dieses Thema jetzt, weil das auch so positiv ist, dass ich das einfach gerne mache, jeden Tag. So wie so eine kleine Meditation fast.
Und dann arbeitet sie so konzentriert, dass sie das Essen und Schlafen ganz vergisst.
Das ist schon ein irres Gefühl. Und dann ist man natürlich stolz, was man so geschafft hat. Wenn ich jetzt zurückgucke, also das eine Semester dauert ein paar Monate, 4 Monate, glaube ich. Und was ich seitdem schon geschafft habe, das ist schon ein gutes Gefühl.
Ein paar Zimmer weiter den Gang runter. Hier findet die Redaktionskonferenz des Lux-Magazins statt. Gerade sind die Probedrucke aus der Druckerei gekommen. Die 7 Studentinnen der Redaktion begutachten die bunten Papierbögen, die sie aus einer langen Transportröhre ziehen. Studentin Amrei Fiedler ist begeistert.
Wir haben ein paar Seiten zusammengestellt oder kleine Ausschnitte daraus genommen, um zu sehen, wie die dann im Druck nachher aussehen. Also das ist das Papier, was wir später auch benutzen. Und ein bisschen Text und ein bisschen vom Cover, damit wir wissen, wie unser Lux-Magazin aussieht.
4 Wochen später soll das Magazin zum allerersten Mal erscheinen. Clara de Villiers, eine der Redakteurinnen, sagt, dass ein Illustrationsmagazin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften bisher fehlte.
Was eigentlich sonst ganz üblich ist an anderen Kunsthochschulen, ja, ein Magazin zu haben, was ein bisschen die Studenten ihrer Hochschule darstellt und einfach zeigt, was sie für verschiedene Richtungen haben. Ja, man nach außen ein bisschen treten kann und zeigen kann, wie reich an Illustrationsstilen unsere Hochschule ist.
Die Redakteurinnen hoffen, dass es sich dann etabliert und auch die Studenten der kommenden Semester das Magazin nutzen, um ihre Arbeiten einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen. Das Magazin lebt natürlich vom freiwilligen Engagement der Studenten. Einen Schein oder dergleichen gibt es nicht für die Arbeit am Magazin. Und der Name? Wie kamen Sie auf die Idee, das Magazin Lux, also L-U-K-S, zu nennen? Plötzlich geht es auch hier wieder ums Erleuchten.
Lux heißt auf Lateinisch
Erleuchten.
Genau, Licht.
Licht. Lux ist Licht und illustrieren heißt erhellen. Und wir illustrieren, also wir erhellen quasi. Und daher passte Lux ganz gut. Es gibt aber auch noch zum Beispiel das wundervolle Wort Luke, was aus dem Niederdeutschen kommt und was eine Öffnung zum Ein- und Ausstieg, besonders bei Schiffen, bezeichnet. Und da wir ja mit dem Magazin auch an die Öffentlichkeit treten wollen und uns so ein bisschen so einen Weg bahnen wollen, dass man uns kennt und uns sieht, passte das ganz gut und ist dabei geblieben.
Die Studentinnen gehen zurück an die Arbeit. Sie müssen heute noch über das Endlayout des Magazins sprechen und entscheiden, welche Plakate gedruckt werden. Nächstes Jahr um diese Zeit sitzen hier andere Studenten und die 7 haben den Weg durch die Luke auf den freien Markt gefunden. Viola Zech hat Studenten in Hamburg besucht, die im Studiengang Illustration eingeschrieben sind und ihre Zeichnungen präsentiert haben. Veröffentlicht werden können die im uni-eigenen Magazin Lux. Um das Zeichnen geht es heute in mein Studium. Wir stellen den Studiengang Illustration vor. Eine gut gemachte Illustration, die spricht ja für sich. Sie erzählt eine eigene Geschichte.
lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf ein Thema und soll Lust machen, sich mit etwas zu beschäftigen, zum Beispiel mit einem Text, also in einer Zeitung. Illustratoren werden also zum Beispiel bei Verlagen gebraucht. Sie kommen aber auch in der Werbung unter oder in der Filmbranche. Filme wie Toy Story oder Findet Nemo zum Beispiel, die entstehen zunächst nur auf dem Papier. Und erst wenn die Illustratoren die Figuren entwickelt haben und die Geschichte komplett steht, dann werden die Filme umgesetzt. Viele Hochschulen betten die Illustration deshalb in einen größeren Studiengang ein. Die Universität der Künste in Berlin zum Beispiel bietet den Studiengang visuelle Kommunikation an und in dem werden auch Illustratoren ausgebildet. Über diesen Studiengang hat mein Kollege Utzträger in dieser Woche mit Henning Wagenbrett gesprochen. Er ist Leiter der Illustrationsklasse des Studiengangs und weil er in San Francisco war, haben wir ihn per Skype zugeschaltet. Utz hat ihn gefragt, warum denn Illustration an der Universität der Künste in Berlin kein eigenes Fach ist.
Also an der UdK ist der Studiengang deshalb eingebettet in den Gesamtstudiengang, weil der meiner Meinung nach viele Parallelen hat in den Bereichen Schrift, Typografie, Grafikdesign, Animation, Film auch, Drucktechniken und so digitale Medien, Online-Medien. Also da gibt es sehr viele ähnliche Aufgabenfelder und ich ermuntere auch meine Studenten immer, nicht nur Illustratoren zu werden, sondern sich möglichst im Studium breiter aufzustellen, um später auch flexibler arbeiten zu können. Also nicht nur Illustrationen zu liefern, sondern auch Konzepte, wie die Illustrationen eingesetzt werden können. Weil da gibt es ja ein ganz breites Feld von Anwendungsmöglichkeiten. Und da sollen die halt nicht nur so der Ausführende sein, der dann mal eine Illustration macht, sondern gleich von Anfang an überlegen, wie mit Bildern gearbeitet werden kann, um ein bestimmtes Kommunikationsziel zu vermitteln.
Sie sitzen in der Auswahlkommission des Studiengangs. Worauf achten Sie denn bei der Auswahl der Studierenden? Oder anders gefragt, was sollte man als werdender Illustrator mitbringen?
Ja, ich glaube, ganz wichtig sind natürlich bestimmte Begabungen auf dem Gebiet, sagen wir mal, der Zeichnung. Aber die Kommission, die nimmt ja alle Studenten auf, also auch die, die später fotografieren oder nur typografisch arbeiten wollen. Also bestimmte visuelle Begabung sollte man beweisen, dass man also Bilder sehen kann, dass man ein Rhythmusgefühl hat auf dem Papier, dass man ein Interesse hat, also auch die Quantität spielt eine große Rolle, dass man also nicht bloß drei Bilder da reinlegt, sondern auch guckt, dass man eine gewisse Ausdauer hat in der Auseinandersetzung mit diesen Fragen, dass man visuell, konzeptionell denken kann, dass man sich also eine Aufgabe stellt und die auch möglichst breit bearbeitet. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man sich für möglichst viele Berufsfelder interessiert. Also sich auch für soziale Fragen, politische Fragen, für das Zeitgeschehen, für die Wissenschaft, für die Geschichte, für die Zukunftsforschung, was auch immer interessiert, weil der Gestalter oder das Studium dafür ist ja ein Studium, kann man sagen, Generale, wo man sich ja sehr für sehr viele Sachen interessieren muss, weil man das, was man gestaltet oder illustriert, man sollte das ja auch verstanden haben, sonst kann man da keine gute Gestaltung machen.
Gehen wir mal auf Ihre Arbeit ein bisschen näher ein. Sie arbeiten als freier Illustrator unter anderem auch für amerikanische Magazine und Zeitungen, die New York Times zum Beispiel. Ist die Bildsprache in den USA eine andere als in Deutschland?
Naja, ich habe das Gefühl, dass in den USA in der Zeitungsbranche wird mehr wirklich auf den Inhalt und die Aussage von Bildern geachtet. In Deutschland scheint es so zu sein, natürlich immer nur graduelle Unterschiede, dass man doch sehr auch auf die dekorativen Aspekte achtet, dass das Bild sehr gut aussieht, während in den USA dann wirklich Botschaften damit vermittelt werden sollen. Zumindest meine Erfahrung. Und ich habe selten so an Details gearbeitet oder arbeiten müssen auch, um einen Artikel, der meinetwegen auf einer ganzen Seite steht, wie man den in einer pointierten Art und Weise dann auch in einer Illustration darstellen kann.
Sie arbeiten ja nicht nur international für Magazine und Zeitungen, Sie haben ja auch Briefmarken illustriert, Bücher, Kinderbücher, Sie haben ein Bühnenbild für eine Theaterinszenierung entworfen. Was verbindet all diese Tätigkeiten? Was ist die Essenz des Illustrierens?
Ja, das Interessante ist ja, dass die Briefmarke ist das kleinste Format. Das Bühnenbild war wahrscheinlich das größte, was ich gemacht habe. Die Verbindung ist natürlich das gezeichnete Bild und die Zeichnung, die Illustration hat ja gerade wie kein anderes Bildmedium auch die Chance, zweidimensionales Bildmedium die Chance, mit Humor zu arbeiten und mit Vereinfachung. Komplizierte Dinge muss ich auf einer Briefmarke auf kleinstem Raum unterbringen. Ich muss sehr viel weglassen. Ich muss versuchen, die Essenz und ein Konzentrat zu finden dessen, was ich sagen will, und muss es natürlich auch noch handwerklich gut darstellen können.
Jetzt sind Sie mit Ihrer Arbeit schon ja sehr etabliert. Illustratoren arbeiten in der Regel freiberuflich und da Fuß zu fassen ist für welche, die es erst werden, vielleicht nicht so leicht. Wenn Sie zum Abschluss noch einen Tipp hätten, was raten Sie angehenden freien Illustratoren?
Wenn man viel Geld verdienen will, weiß ich nicht, ob ich dann raten würde, Illustrator zu werden. Aber was ich versprechen kann, ist aus meiner Erfahrung, dass man als Illustrator eigentlich ein ganzheitlich ganz glückliches und zufriedenes Leben führen kann, weil man sehr selbstbestimmt arbeiten kann, weil man abwechselnde Auftraggeber hat und abwechselnde Projekte. Man kann seine Arbeitszeiten selbst bestimmen, man kann sich aussuchen, ob man lieber alleine arbeitet oder lieber in einer Ateliergemeinschaft. Man kann international arbeiten, wenn man die Sprachen gelernt hat. Man kann auch, wenn man gar keine Aufträge bekommt, an eigenen Projekten arbeiten und sich dann zum Beispiel Geld suchen, um die dann zu veröffentlichen. Das sind alles so Dinge, die ich rate. Ich rate also auch Illustratoren, möglichst, wie ich am Anfang sagte, sich breit aufzustellen, also auch gestalterisch zu arbeiten und dann sich auch zusammenzutun als Gruppen. Viele meiner Studenten, die dann nicht alleine das versucht haben, sondern zu fünft und dann Ausstellungen gemacht haben, gemeinsam Bücher gestaltet, die haben dann auch daraufhin auch Auftraggeber oder Verleger, Artdirektoren von Zeitungen auf sich aufmerksam gemacht und so dann auch ihre Arbeit publik gemacht und dann auch bezahlte Arbeit bekommen.
Also wenig Geld, dafür aber total glücklich. So sieht Henning Wagenbrett das Leben von Illustratoren. Er ist Professor für Illustration an der Universität der Künste in Berlin und war uns per Skype aus San Francisco zugeschaltet. Wie eine Illustration genau entsteht, das wollten wir uns auch mal von nahem ansehen. Und Andreas Lange, der hat die Illustratorin Agnete Sabak getroffen. Sie illustriert zum Beispiel Kinderbücher. Andreas Lange hat sich mit ihr zusammen an einen Tisch gesetzt und die beiden haben sich gefragt, wie wohl die Leute aussehen, die jetzt mit einem Studium beginnen.
Blatt Papier liegt bereit, der Stift ist in der Hand, wir malen einen Studienanfänger. Was ist das Signifikante? Wo würdest du anfangen?
Ja, ich fange immer mit dem Gesicht an. Wir müssen mal gucken, was jetzt dieser Mensch, was den jetzt in der heutigen Zeit auszeichnet.
Piercing.
Piercing.
Aber haben nicht alle, oder?
Ja, schon viele. Irgendwo muss ein Notebook oder irgendwas in der Richtung dahin, dann möglichst gemütliche Kleidung.
Es ist im Moment, ist das noch so ein Rohling, das sieht so ein bisschen aus wie eine Schneiderpuppe,
genau. Nur
gemalt.
Große Tasche, Schlabbertasche, wo ordentlich was reinpasst, das machen auch die Männer inzwischen gerne. Dann die große Brille, ob sie immer gebraucht wird, weiß man gar nicht, aber ich habe das Gefühl, die große Brille ist sehr angesagt. Dann der Kopfhörer, die Nerdbrille verlangt,
die, ist wichtig. Oh ja, die, wird
die
jetzt
verlangt jetzt einen anderen Haarschnitt. Ein freundlicher Typ.
Okay, also das ist so, aber im Moment würde ich sagen, ist das noch so ein Wunschschwiegersohn, nicht? Also er hat sieht sehr adrett aus, er hat zwar diese Accessoires jetzt mit dabei, aber...
Was müssen wir machen?
Also kein Piercing, kein Tattoo.
Müssen wir mal überlegen, wo wir es hinmachen. Aufs Bein. So. Ansonsten muss er auch behaart sein, mal, ne? Damit das ein bisschen männlicher aussieht. So.
Jetzt muss ich mir den mal angucken, den Knaben. Kurze Hose mit einem Tattoo auf der Wade, sein Notebook, Tablet, iBook, was auch immer in der Hand und eine riesen Schlappertasche. Kopfhörer, Nerdbrille, lassen wir mal so. Jetzt müssen wir allerdings auch mal ein Pendant finden.
Eine Frau dazu.
Die Studentin.
Wenn wir jetzt ganz gemein sind, könnten wir das klassische BWL- und Jura-Look. Das sind die Frauen, die gern die Perlenkette tragen, die Perlenohrringe. Die haben dann einen schönen Zopf, sind insgesamt immer schön, dezent geschminkt.
Alles dezent.
Muss schon gut aussehen, aber es darf nicht zu viel sein, ne? Hemden, die gestreift sind. Dieses Jahr sind ja auch wieder diese Polunder. Ne, dass man schon auch sieht, die ist gut gebaut. Und dann diese schmaleren Hosen dazu, die figurbetonten Hosen. Und dann so ein Rautenmuster.
Oh ja, unbedingt. Das ist
ja, das ist ja dieses, ne,
nicht tot zu kriegen.
Nee, aber das bedeutet, ist eine bestimmte Richtung. Und dazu dann auch
etwas
schon
hohe Schuhe, ja. Es ist schon so ein bisschen businessmäßig, aber ja, noch nicht so ganz vollendet. Noch ein klein bisschen legerer, ne?
Ja, weil ja, zu früh geht es nicht, weil obwohl die meisten ja nebenbei schon in irgendwelchen Büros jobben. Natürlich kann die Jurastudentin wahnsinnig nett sein, ne? Nur weil sie so aussieht, heißt das ja nicht, dass sie nicht auch sehr lustig ist.
Nein, über den Menschen reden wir nicht. Über den Menschen reden wir nicht.
Natürlich nicht. So, hat schon was auch was Granatiges, aber in die ganz spießige Richtung eher. Mhm. Die würde ich Katrin nennen oder Charlotte.
Gleich vier Studententypen hat Agnete Sabak für die Radiowissen gezeichnet. Einen Theaterwissenschaftler, einen BWL-Studenten und noch einen Grafikstudenten. Dazu natürlich Charlotte, die Juristin. Die Zeichnungen, die können Sie sich auf unserer Homepage nochmal ansehen, die-radiowissen.de. In meinem Studium sprechen wir heute über den Studiengang Illustration. Jede Woche geht es aber auch um ein anderes Thema aus der Hochschullandschaft. Und heute, da schauen wir mal auf Sachsen. Da wird gerade ein neues Hochschulgesetz geplant und das soll zu einigen Änderungen kommen. Eingeführt werden sollen zum Beispiel Langzeitgebühren von 500 Euro pro Semester. Gestritten wird aber auch über den Umgang mit der verfassten Studierendenschaft. Das ist eine recht unbekannte, aber wichtige Institution für Studenten, denn es geht um das Mitspracherecht der Studenten an den Hochschulen. Wie das genau aussieht, das wird in den Hochschulgesetzen der Länder beschrieben. Und meistens ist es so, alle Studenten der Hochschulen in einem Bundesland sind automatisch Mitglied in der verfassten Studierendenschaft. Sie zahlen einen Semesterbeitrag, der zwischen 5 und 10 Euro liegt und können einmal im Jahr die Studentenvertreter wählen. Die werden dann in unterschiedlichen Gremien aktiv. Das bekannteste ist der AStA. In Sachsen heißt der AStA Studentenrat. Geht es aber jetzt nach der schwarz-gelben Regierungskoalition in Sachsen, dann sollen die Studenten in Zukunft die Möglichkeit bekommen, aus der verfassten Studierendenschaft auszutreten. Und das macht den Studentenvertretern viel Sorge. Was das bedeuten würde, darüber habe ich schon vor der Sendung gesprochen mit Daniel Reder. Er ist Sprecher der Landesstudierendenvertretung in Sachsen. Und ich habe ihn gefragt, was das denn genau bedeuten würde, wenn die Studenten aus der verfassten Studierendenschaft austreten könnten.
Wir haben da eine sehr prominente Vision, nämlich den Fall, dass in Sachsen-Anhalt dieses Verfahren schon angewendet wird. Und da sieht es so aus, dass 40% der Studierenden sich gegen die verfasste Studierendenschaft entschieden haben. Das bedeutet, dass sie nicht mehr von den Möglichkeiten, die die Studentenräte und auch die Fachschaftsräte bieten, profitieren können, weil sie halt sich für den Ausstieg entschieden haben und damit auch keine Mittel mehr zur Verfügung stellen. Das würde für uns im Umkehrschluss bedeuten, dass wir natürlich wesentlich weniger Mittel zur Verfügung haben und zum Beispiel die Leistungen, die wir im Bereich Soziales, kulturelle Förderung, Rechtsberatung und auch Rechtsvertretung anbieten, nicht mehr weiterführen können.
Du hast jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, was ihr eben mit dem Geld macht. Das sind immer so zwischen 5 bis 10 Euro, je nach Bundesland. Kannst du das jetzt nochmal ganz genau für die Universität Dresden beschreiben, was sich dann konkret ändern würde?
Wir können noch keine klaren Zahlen nennen, wie viele Studierende austreten würden. Wir würden natürlich mit den Mitteln, die uns verbleiben, die Angebote, die wir jetzt haben, aufrechterhalten. Aber wir müssen natürlich dem ins Auge schauen, dass wir weniger Mittel haben und dann dementsprechend auch unsere Unterstützung für die Studierenden ein Stück weit zurückfahren.
Welche Leistungen sind das denn genau, die ihr macht?
Also für uns ist natürlich die wichtigste Leistung, dass wir die Studenten von Anfang des Studiums bis zum Ende des Studiums betreuen. Das bedeutet, wir machen die Einführung und versuchen natürlich auch durch diesen teilweise sehr chaotischen Alltag, den so eine Universität bieten kann, ein bisschen so den Navigator zu spielen. Also wenn es Probleme gibt mit den Studiendokumenten, dann helfen wir dort weiter. Wenn es prüfungsrechtliche Probleme gibt, helfen wir weiter. Oder wenn es zu Verstimmungen zwischen Studierenden und Professoren kommt.
Und das Semesterticket wäre davon auch betroffen?
Genau. In einigen Bundesländern ist es der Fall, dass die Studentenwerke es organisieren. In Sachsen ist das nicht so. Hier organisieren die Studenten selber schon Semesterticket. Das heißt, wir führen die Verhandlungen mit den Wirtschaftsbetrieben, in dem Fall den Verkehrsbetrieben, und legen dann auf eine Dauer in dem Fall von 4 Jahren fest, welchen Preis es gibt dafür. Und die Studenten können es dann bei uns erwerben.
Jetzt ist es ja immer nur ein kleiner Teil der Studenten, die da überhaupt mitmachen. Woran liegt das eigentlich genau?
Das ist eine der schwierigsten Fragen. Also zum einen würde ich sagen, es gibt nicht diesen homogenen Studenten, den es ganz einfach anzusprechen gilt. Und wir haben auch nicht einen Mitarbeiterstab, um sehr, sehr viel Werbung für uns zu machen. Also man hört meistens nur von unseren Misserfolgen und unsere Erfolge gehen so ein bisschen in diesem medialen Echo unter. Und zum anderen wird der Student erst dann auf uns aufmerksam, wenn er wirklich Probleme hat. Also wenn er reibungslos ins Studium kommen sollte, und das mag nicht für alle sein, aber für viele dann schon doch, dann kommt er mit uns in Berührung und dann kann er auch entsprechend von uns profitieren. Und ich denke, diejenigen, die die Leistung von uns in Anspruch genommen haben, die werden auch für uns da einstehen und entsprechend wieder eintreten.
Ich kenne das noch aus meiner eigenen Studierendenzeit. Ich glaube, den meisten war das überhaupt nicht bewusst, dass man Mitglied ist in dieser verfassten Studierendenschaft. Und es haben sich auch immer sehr wenige eigentlich an den Wahlen beteiligt. Ja. Also da gibt es ja immer noch so eine Diskrepanz.
Das ist richtig. Also bei uns ist das ebenfalls der Fall. Das liegt aber auch daran, dass wir nicht wirklich politisch wählen. Also man wählt ja auf der Ebene der Fachschaften, das heißt in den Fakultäten, in seinem eigenen wissenschaftlichen Klientel. Wir nehmen jetzt als Beispiel die Fakultät Elektrotechnik. Da sind dann halt die Elektrotechniker und die Informationssystemtechniker. Und die leben natürlich auch in ihrer eigenen kleinen Welt. Und die wählen dann halt ihre Vertreter und das meistens nur namentlich und dann auch ohne politische Agenda. Wenn wir dort ein allgemeinpolitisches Mandat hätten, könnten wir natürlich ganz andere Akzente setzen und die Leute mehr für die Wahl irgendwie motivieren. Das ist aber nicht der Fall.
Wie wahrscheinlich ist es denn aus eurer Sicht, dass diese Änderung jetzt kommt, also dass die Mitgliedschaft in dieser verfassten Studierendenschaft freiwillig ist?
Momentan ist davon auszugehen, dass es mit 100%iger Wahrscheinlichkeit kommt. Das war die letzte Ausschusssitzung, bevor das Gesetz ins Parlament übergeben wird und dort zur Abstimmung steht. Wir sind quasi in der zweiten Lesung. Da zeichnet sich doch ab, dass die Mehrheit auf Seiten von CDU und FDP gemeinsam mit der NPD, das ist sehr merkwürdig, wohl ausreicht, damit dieses Gesetz Wirklichkeit wird. Wir versuchen trotz alledem noch auf die Parlamentarier einzuwirken, damit sie von ihrer Position abrücken, denn bis dato haben wir noch keine für uns wirklich validen Argumente gehört von dieser Seite, die wirklich dagegen die verfasste Studierendenschaft sprechen. Es scheint sich eher um eine Politik zu handeln, die nach Prinzipien geht als nach Inhalten.
Welche Möglichkeiten habt ihr? Also was plant ihr jetzt auch, um nochmal dagegen vorzugehen?
Also für uns ist momentan das Wichtigste, Verbündete zu suchen, Verbündete auf Seiten der Universität, aber auch im regionalen Raum. Denn die Leistung, die wir hier anbieten und auch die weit über die Grenzen der Universität hinausgeht, die ist eine kulturelle Förderung für die Universität, aber auch für die Stadt. Wir leisten einen finanziellen Beitrag über das Semesterticket für die Kommune. Das sind Mittel, die wegbrechen würden, die können durchaus den einen oder anderen Betrieb in Bedrängnis bringen. Und dort haben wir natürlich starke Verbündete. Und wenn wir diese für uns mobilisieren können, hoffen wir zumindest, dass die Parlamentarier nochmal umdenken, wenn die Faktenlage sich verändert.
Ist ja eigentlich interessant, weil in Baden-Württemberg zum Beispiel wurde es ja gerade wieder eingeführt nach vielen Jahren. Ja. Also komisch, dass es dann bei euch anders ist, ne? Genau andersrum gehandhabt wird.
Wir wissen auch nicht ganz genau, woher jetzt der Wind weht. Das Einzige, was uns bekannt ist, ist der hochschulpolitische Juniorpartner der CDU, das ist in dem Fall der RCDS, der an den Hochschulen vertreten ist, aber auch die Junge Union sowie auch die Jugendpartei der FDP sich gegen die Zwangsmitgliedschaft aussprechen. Wir müssen von der Zwangsmitgliedschaft sprechen. Das ist ähnlich vergleichbar wie mit den Kammern, wo entsprechend die Berufe organisiert sind, also Anwaltkammer, Ärztekammer. Das steht nicht zur Disposition. Es scheint hier, und das ist meine Meinung, weil wahrscheinlich darum zu gehen, einen politischen Partner mundtot zu machen.
Das sagt Daniel Reder, Sprecher der Landesstudierendenvertretung in Sachsen. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, dass das Hochschulgesetz in Sachsen geändert werden soll. Die schwarz-gelbe Regierungskoalition will Studenten erlauben, aus der verfassten Studierendenschaft auszutreten. Das hätte dann weitreichende Konsequenzen für das Mitbestimmungsrecht der Studenten an den Hochschulen. Ob das wirklich eintritt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Bis dahin wollen die Studentenvertreter an den sächsischen Hochschulen alles dafür tun, dass die verfasste Studierendenschaft so bleibt, wie sie ist, nämlich dass die Studenten automatisch Teil von ihr sind und die Vertreter so möglichst viel Mitspracherecht haben. Strich fertig ist das Mondgesicht oder das ist das Haus vom Nikolaus. Das sind die ersten Zeichnungen, mit denen Kinder in Berührung kommen. Jeden Tag haben wir es eigentlich irgendwo mit Illustrationen zu tun, in der Zeitung, in der Werbung, im Film. Und gut gemachte Illustrationen, die schießen einem sofort ins Auge, erzählen eine Geschichte, regen zum Nachdenken an oder zum Lachen. Um den Studiengang Illustration geht's heute in mein Studium und was man mit diesem Beruf verdienen kann und wo man unterkommt, Viola Zech, die hat sich mal umgehört.
Welche sind die Hauptarbeitsfelder?
Bernd Mörk-Tassel, Kinderbuchillustrator und Leiter des Departments Design an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg.
Das eine ist Buchillustration, das zweite ist Medienillustration, das dritte ist informative Illustration. Daraus leiten sich eigentlich auch die Berufsfelder ab. Also Buchillustration wäre jetzt Kinderbuch, Bilderbuch, Comic. Graphic Novel ist ein Bereich, der wieder sehr im Kommen ist, also im Erwachsenenbereich. Dann aber auch das Sachbuch, das Schulbuch. Und da sind die Partner eigentlich Verlage. Dann haben wir die Medienillustration. Darunter versteht man zum Beispiel klassisch die Printmedien, also Zeitschriften, Zeitungen. Aber inzwischen natürlich auch die Online-Medien. Dann gibt es diesen Bereich Animation, aber eben auch den ganzen Bereich Zeichentrick, Film und ähnliches. Informative Illustration finde ich ein sehr spannendes Feld, wird immer wichtiger meiner Meinung nach, ist ein Zukunftsfeld.
Was kann ich verdienen?
Jakob Hinrichs, freier Illustrator in Berlin.
Na, ich würde das Einkommen als freier Illustrator, würde ich jetzt sagen, wenn man einigermaßen dann im Geschäft ist, das ist schon zwischen, na, auch bei einer großen Bandbreite zwischen 1.000 und 3.500 brutto im Monat, dass man das verdienen kann. Ich glaube, es gibt viele Illustratoren, die wahrscheinlich deutlich weniger und andere, die deutlich mehr verdienen.
Wie sind die Perspektiven?
Bernd Mörk-Tassel.
Insgesamt kann man sagen, ist Illustration einerseits ein künstlerisches Metier und man kann niemanden zu einem künstlerischen Metier raten, weil künstlerische Metiers per se unsicher sind. Und da ist für mich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für eine gute Berufsaussicht, dass man konzeptionell stark ist. Es nützt nicht, wenn ich nur gut zeichne, sondern ich muss auch für bestimmte Projekte konzeptionell sehr gute Ideen entwickeln, die dann aber auch handwerklich gut umsetzen können. Wer das kann, der hat auch eine gute Chance, sich über Jahre, das ist etwas, was über Jahre geht, einen Kundenstamm aufzubauen, und das ist nicht unmöglich.
Jakob Hinrichs.
Was ganz wichtig ist und was man wirklich nicht vergessen darf, wenn man mit so einem Studiengang wie Illustration fertig ist und man steht plötzlich da und sagt, man ist jetzt freier Illustrator. Das heißt natürlich auch, dass man selbstständig arbeitet und dass man nicht denken kann, irgendwann entdecken die Leute deine Arbeiten auf einer Webseite oder stoßen irgendwie durch einen Zufall auf dich. Ich denke, man muss sich ganz stark auch bewegen und die Sachen nach außen bringen. Also wirklich sich bei Redaktionen vorstellen und sagen, das kann ich und das will ich gerne machen.
Also, als Illustrator zu arbeiten, heißt auch, sich selbst gut verkaufen zu können und nicht nur die eigenen Zeichnungen. Wie schwer es ist, von dem Beruf zu leben, das zeigt auch das Beispiel von Sascha Hommer. Als Comiczeichner hat er sich in Deutschland schon einen Namen gemacht. Gerade arbeitet er an einem neuen Buch. Nebenbei macht er noch Illustrationen. Wie sein Arbeitsalltag aussieht, Dirk Schneider hat ihn getroffen.
Sascha Hommer lebt und arbeitet auf kleinem Raum. Etwa 12 Quadratmeter hat sein Zimmer in einer WG in Hamburg. Darin stehen ein Hochbett und zwei Schreibtische. Die Wände schmückt zurzeit das Storyboard für sein neues Buch, eine Art Dramaturgie mit groben und feineren Skizzen, die die Bilderfolge für das Buch vorgibt. Die Reihe von Seiten zieht sich einmal rund um das Zimmer.
Das Buch kann nicht so lang werden, weil ich hier keinen Platz habe. Da fehlen vielleicht 30 Seiten noch etwa, die dann irgendwie hier rüberlaufen müssen noch.
200 Seiten erlaubt sich Sascha Hommer, um aus China zu erzählen, wo er letztes Jahr mehrere Monate bei einem Freund verbracht hat. Bald geht es an die Reinzeichnungen. Als Erscheinungstermin ist 2013 angedacht.
Und wenn man jetzt etwa einen Tag für eine Seite, also für die Zeichnung, veranschlagt, sind es bei 200 Seiten ja schon 200 Tage. Wenn die ganzen Änderungen noch dazukommen und noch andere Dinge, die einen davon abhalten, daran zu arbeiten, ist man wahrscheinlich eher bei 400 Tagen. Und das ist ja schon länger als ein Jahr. Deswegen kommt es vielleicht auch erst 2014.
Vielleicht, eher wahrscheinlich, denn ein Comiczeichner hat auch noch andere Dinge zu tun, als Comicbücher zu zeichnen. Dabei gehört der 1979 geborene Hommer zu den renommierten deutschen Zeichnern. Seine Bücher wie Insekt oder das autobiografische Vier Augen erscheinen beim Berliner Reprodukt Verlag, einer der ersten Adressen für den anspruchsvollen Comic. Doch die Auflagen sind in Deutschland immer noch niedrig. Leben kann davon kaum jemand.
Ich würde sagen, mein Beruf ist Comiczeichner und Illustrator. Daneben mache ich auch andere Dinge, sowas wie Ausstellungen kuratieren, Workshops geben, Vorträge halten.
Die Illustrationsaufträge kommen quasi von selbst, seit Hommer 2006 sein erstes Buch veröffentlicht hat. Und er hat einen guten Draht zum Goethe-Institut, für das er immer wieder auf Reisen gehen darf in Sachen deutsche Comics. Zuletzt war er dieses Jahr mehrere Wochen in Indonesien. Dazu kommen Einladungen auf Comic-Festivals, vor allem in Europa, wo er Kollegen aus anderen Städten und Ländern trifft. Man ist gut vernetzt. Ein bisschen Jetset gehört also auch zum Beruf, wenngleich der Alltag des Comiczeichners vor allem darin besteht, am Schreibtisch zu sitzen.
Wie in vielen Berufen sonst auch. Also das stellt sicher keinen Unterschied dar, bringt aber die gleichen Probleme mit sich. Zum Beispiel Rückenschmerzen, also dass man allgemein zu wenig Bewegung hat, dass man ständig zu Hause sitzt und ganz blass ist, auch im Sommer.
Sascha Hommers Arbeitsmaterialien sind Papier, Tuschestifte und zwei Computer, an denen die eingescannten Bilder nachbearbeitet werden, etwa mit Rastern belegt und koloriert. Während der Arbeit hört Sascha Hommer am liebsten Hörbücher oder wissenschaftliche Podcasts. Studiert hat er Illustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, ohne Abschluss.
Im Endeffekt spielt das keine so große Rolle, ob man jetzt einen Studienabschluss gemacht hat. Das interessiert weder die Verlage, bei denen man veröffentlichen könnte, noch interessiert es die Käufer.
Einen eigenen Studiengang Comiczeichnen gibt es in Deutschland nicht, doch an einigen Hochschulen unterrichten Comiczeichner, wie in Hamburg Anke Feuchtenberger, Martin Tom Diek in Essen oder in Halle der Zeichner Attac. Sascha Hommer rät trotz seines Studienabbruchs zur Ausbildung an einer Hochschule.
Während des Studiums trifft man doch dann viele Leute, die in die gleiche Richtung arbeiten, mit denen man sich vernetzen kann. Man lernt auch eine bestimmte Art, an die Sache ranzugehen, die Sache ernst zu nehmen, auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten.
Das Wichtigste für einen Comiczeichner ist nämlich neben der Begeisterung eine eiserne Disziplin, um zum Beispiel ein Buch von 200 Seiten zu Ende zu schaffen, was schon mehrere Jahre dauern kann.
Also was toll ist an dem Beruf des Comiczeichners, dass man einfach eine eigene Welt erfinden kann. Man kann die Figuren selbst erfinden, man kann die Handlung selbst erfinden und man muss sich zunächst mal auch niemandem verantworten. Was an negativen Dingen über den Job zu nennen ist, im Prinzip das Gleiche. Dass man so viel Freiheit hat, dass es keine Regeln gibt, an die man sich halten muss, so dass man eben gezwungen ist, alles selbst zu bestimmen. Aber ich denke mal, das sind eher Luxusprobleme.
Das sagt Sascha Hommer. Er arbeitet als Comiczeichner und Illustrator. Dirk Schneider hat ihn getroffen. Wer sich für den Beruf des Illustrators und den Studiengang Illustration interessiert, der muss jetzt eigentlich nur noch wissen, wie man an einen Studienplatz kommt. Für die Radio Wissen hat sich Viola Zich intensiv mit dem Studiengang beschäftigt und im Gespräch mit Till Opitz hat sie nochmal die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Bei Illustration denkt er meistens erstmal an Kinderbücher, hat Till gesagt und Viola gefragt, welche Bereiche es denn noch gibt.
Also es gibt die Illustration für Magazine und Zeitschriften, also als unterstützendes Element quasi von journalistischen Texten zum Beispiel. Dann gibt es den großen Bereich Comic und immer mehr im Kommen sind die Graphic Novels. Das sind anspruchsvolle Comics für Erwachsene, der Begriff kommt aus den USA und die zeichnen sich durch eine gewisse Komplexität auch in der Erzählform aus und werden eben deswegen auch von den Comics unterschieden. Dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Bereich, das ist die Informationsillustration bzw. die Wissenschaftsillustration. Und hier geht es vor allem darum, dass man komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge visualisiert und dadurch verständlicher macht. Und das ist eben auch ein Zukunftsmarkt, der immer wichtiger wird. Und man kann zum Beispiel so besser den Verlauf von Krankheiten deutlich machen und einfach besser verstehen komplexe Zusammenhänge. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich neue Medien, Animationen und auch die Illustration für die Werbung zum Beispiel.
Aber gibt's schon auch noch Kinderbuchillustratoren, also die diese Wimmelbilder oder Wimmelbücher machen?
Ja, natürlich, klar. Das ist, hat man lange befürchtet, dass diese ganzen neuen Märkte, also die neuen Medien, auch dass sie die Kinderbuchbranche einbrechen lassen. Aber das ist nicht der Fall. Es ist jetzt kein Markt, der wahnsinnig wächst, der Kinderbuchmarkt. Aber ein gutes Kinderbuch zum Vorlesen ist eben auch durch nichts zu ersetzen. Das sagt auch Bernd Mörk-Tassel. Er ist freier Kinderbuchautor und Professor für Illustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg.
Die neuesten Erkenntnisse sagen, dass Sprache leichter zu lernen ist, wenn man Bild und Text gleichzeitig hat als Kind. Dass Kinder, die das haben, auch leichter lesen lernen. Natürlich weiß man, dass die Auflagen bei Kinderbüchern klein sind. Bei vielen Büchern, das ist nicht so einfach für meine Studenten da zu bestehen. Das ist aber eine sehr wichtige Funktion in der Gesellschaft.
Es ist also ein kleiner, feiner und eben auch wichtiger Markt, natürlich gerade für die Kinder.
Wie ist das bei den Illustratoren? Sind die in der Regel festangestellt, zum Beispiel bei Verlagen, oder sind das Freiberufler?
Also Illustratoren arbeiten in der Regel fast ausschließlich frei und die Auftraggeber, du hast es gerade schon angesprochen, sind zum einen Verlage, also Kinderbücher, Comic oder diese Graphic Novels zum Beispiel, werden bei Verlagen veröffentlicht und das sind dann eben größere Projekte, bei denen ein Illustrator in der Regel seine Ideen auch ein bisschen freier umsetzen kann und häufig auch der Autor von den Geschichten ist. Und dann gibt es natürlich die Zusammenarbeit mit Redaktionen und Magazinen, also das auch in den Bereich Journalismus reingeht. Und hier arbeiten Illustratoren eher auch nach Vorgaben und das sind in der Regel kleinere Aufträge. Und ökonomisch gesehen ist dann eigentlich auch eine Mischung aus diesen beiden Bereichen eine gute Sache, sagt auch Bernd Mörk-Tassel.
Parallel, während ich einen Avantgarde-Comic mache oder ein ganz interessantes Kinderbuch, muss ich das Geld doch mit Agenturarbeit oder in der Zusammenarbeit mit Zeitschriften und anderen Partnern verdienen. Das habe ich selber so kennengelernt und das ändert sich schlagartig, wenn man einen Bestseller macht.
So ein Bestseller ist natürlich ein Lottogewinn eigentlich.
Den man nicht so leicht kriegt. Das heißt, man fängt vermutlich kleiner an. Wie baut man sich so ein Standbein auf als freier Illustrator?
Also das kostet vor allem erstmal einiges an Zeit, die man da investieren muss, vor allem in ein Portfolio. Das ist so eine Art Präsentationsmappe der eigenen Arbeiten. Und dieses Portfolio sollte dann eben auch Arbeiten enthalten, die schon mal veröffentlicht wurden und die dann auch die eigene Handschrift eines Illustrators zeigen, den ganz eigenen persönlichen Stil. Und dann ist es wichtig, dass man sich auf diesem Markt, mit dem man es dann zu tun hat, als freier Illustrator, dass man sich da gut auskennt. Und da muss man sich eben auch ein bisschen vorbereiten. Man sollte natürlich gucken, was machen die Verlage? Man schaut sich die Verlagsprogramme an. Am besten startet man dann seine Karriere im Prinzip mit einer Reise. Man macht am besten so eine Art Akquisereise und
als
macht
erstes
sich,
Urlaub.
Ja, nein, eine Arbeitsreise. Man macht Termine mit den entsprechenden Verlagen und Redaktionen und stellt sich vor, stellt seine Arbeiten vor und reist eben mit dem Portfolio durchs Land, schüttelt Hände und macht sich bekannt. Und beim nächsten Mal, wenn es gut läuft, dann melden sie sich bei dir und du bekommst den Auftrag.
Das klingt aber auch danach, dass man erstmal sehr selbstbewusst sein muss, weil man ja erstmal die Werbetrommel für sich selber rühren muss.
Ganz genau, auf jeden Fall. Also man darf sich auf keinen Fall verstecken. Das ist ein Beruf, bei dem man ja immer wieder seine Jobs selbst an Land ziehen muss. Und da muss man auch sehr zuverlässig sein. Es müssen Deadlines eingehalten werden. Redaktionen haben Redaktionsschluss, das wissen wir auch. Und wenn man sich da nicht strikt dran hält, bekommt man natürlich auch keinen Folgeauftrag. Und dann muss man natürlich auch genau das abliefern, was sich ein Kunde vorgestellt hat. Dann muss man eben auch gut vermitteln können, man muss auf den Kunde eingehen können und man ist dann eben auch in gewisser Weise eine Art Dienstleister als Illustrator.
Das klingt alles hart nach einem langen Weg. Wie lange dauert es im Schnitt, bis man wirklich von den Einnahmen als Illustrator leben kann?
Also diese Kontaktaufnahme am Anfang mit den Verlagen und Redaktionen, diese Reise quasi, da sollte man schon so ein Jahr vielleicht einplanen. Und auch danach muss man immer wieder damit rechnen, dass man eben Zeit in die Kontaktpflege steckt. Und das sagte mir auch der freie Illustrator Jakob Hinrichs aus Berlin.
Wahrscheinlich braucht man einfach eine Anfangsphase von 2-3 Jahren, bis es halt richtig läuft. Und dieses Durchhaltevermögen muss man auf jeden Fall haben. Und nicht zu früh aufgeben, also einfach sagen, man versucht es halt noch ein bisschen länger und sich nicht unterkriegen lassen.
Ja, Jakob Hinrichs hat jetzt eben diese ersten Jahre überstanden und er ist erfolgreicher freier Illustrator. Diese Woche wird seine erste Graphic Novel veröffentlicht. Er hat die Traumnovelle von Arthur Schnitzer illustriert und arbeitet auch für internationale Magazine und hat eben auch so angefangen mit so einer Akquisereise. Und diese Arbeit für internationale Magazine ist eben auch ein großer Vorteil. Man ist ja als Illustrator nicht ortsgebunden und kann sich eben auch relativ leicht dann den internationalen Markt erschließen.
Das war unser Überblick über das Fach Illustration. Sie können alles nochmal nachlesen oder hören auf unserer Homepage, derradiowissen.de. Und nächste Woche, da stellen wir Ihnen in unserer Serie Mein Studium wieder ein neues Fach vor. Das werden dann die European Studies sein. Das alles nächste Woche hier in D-Radio Wissen. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche noch einen schönen Tag. Britta Mersch sagt Tschüss.